zwischen den Jahren. Da hat ja der eine oder die andere vielleicht Zeit und Muße zum Lesen. Und da hat uns Margarete von Schwarzkopf hier heute zwei Bücher mitgebracht. Die sind nicht neu, aber neu erschienen. Es sind beides Autoren, die schon verstorben sind, deren Bücher aber nach wie vor gute Unterhaltung bieten. Hallo Margarete.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, der Richard Adams war ein britischer Autor. Das ist der Autor des ersten Buches. Adams hat gelebt von 1920 bis 2016. Wer war denn dieser Schriftsteller?
Eigentlich ein ganz normaler englischer Bürger aus einer guten Familie, geboren in Newbury. Und er hat eben dann auch ein ganz normales Leben geführt, würde man sagen. Er hat in Oxford studiert, dann war er beim Militär während des Zweiten Weltkrieges. Und dann hat er nach dem Krieg gearbeitet in einem Ministerium, was der Vorläufer war von einem Umweltministerium, weil er sich immer schon für die Natur interessiert hat, für Tiere. Er hat sehr viel für Tierschutz gemacht. Ja, und dann 1970 kam dann der ganz große Erfolg. Er wurde plötzlich Schriftsteller.
Ja, 1971 ist nämlich sein Roman Unten am Fluss erschienen. Das ist ja eine ungewöhnliche Geschichte, in deren Mittelpunkt ein Kaninchen steht. Um was genau geht's denn in diesem Roman?
Es geht in der Tat um Wildkaninchen. Sie leben in einer Flussaue gemütlich und schön zusammen. Zwei Brüder, das ist Hazel, der ältere Bruder, groß und kräftig. Fiver, der kleine, sehr viel schwächere Bruder. Und Fiver, der hat ungewöhnliche Gaben, den sechsten Sinn. Und er prophezeit, dass diese Kaninchenwelt gefährdet ist durch die Menschen, die Hauptfeinde der Kaninchen. Denn dort würde eine Neubausiedlung entstehen, also Häuser im Flussteil sozusagen erbaut werden. Und dadurch würden die Kaninchen gefährdet werden. Und Hazel, sehr tatkräftig, beschließt mit seinen besten Freunden, einer Tanzengruppe, so herrlich, von Rammlern, aufzubrechen, um eine neue Heimat zu suchen. Und sie erleben auf dieser Reise, um eine neue Heimat zu finden, unendliche Abenteuer. Also sie sind immer wieder gefährdet. Sie erleben unglaublich bösartige Kaninchen, eine Art Diktator, der über ein Kaninchenreich herrscht. Und die Hauptsorge rührenden Kaninchen ist, dass sie auch Weibchen finden, denn sie wollen ja einen neuen Staat gründen in Watership Down. Das ist ein Hügel, der etwas entfernt ist von ihrem alten Zuhause. Und sie brauchen ja dazu Ehefrauen sozusagen. Und es gibt auch eine zauberhafte Liebesgeschichte zwischen Hazel und Violet. Das ist die Kaninchendame seines Herzens. Aber es ist auch ja eine große Fabel, denn eigentlich sind diese Kaninchen wie Flüchtlinge, die vertrieben werden und abenteuerlich nach einer neuen Heimat suchen.
Dieses Buch Unten am Fluss ist jetzt nach mehr als 50 Jahren neu aufgelegt worden. Was unterscheidet denn diese Version des Buches von der früheren deutschen Ausgabe?
Zum einen ist es neu übersetzt worden von Henning Ahrens, ist einer unserer besten Übersetzer aus dem Englischen ins Deutsche. Das Buch war so früher, ich habe es als Jugendliche gelesen, so ein bisschen antiquiert. Die Sprache war so ein bisschen sperrig. Und ich weiß noch, dass ich es dann mal auf Englisch lieber gelesen habe, weil die Sprache da einfach schöner, poetischer war. Und Henning Ahrens hat es wirklich neu und brillant übersetzt. Und das Spannende ist, es gibt auch einen Graphic Novel Teil dazu. Also dieses ganze Buch ist als Graphic Novel auch noch erschienen. Nicht meine große Liebe Graphic Novels, aber in diesem Fall wirklich sehr schön bebildert, sehr liebenswert gemacht. Also man kann es als Roman sozusagen lesen und als Graphic Novel. Und das unterscheidet natürlich das sehr von der ersten deutschen Ausgabe, die 1972 erschienen ist.
Der Roman wurde ja früher als Kinder- bzw. Jugendbuch gehandelt. Siehst du das auch so?
Großer Streit. In Amerika zum Beispiel gab es einen großen Streit, weil es dort als Kinderbuch verlegt worden ist. Und die Briten haben das anders gesehen. Und es ist eigentlich kein Kinderbuch. Denn es passieren ja unendlich viele dramatische Dinge. Es wird gekämpft, es wird geblutet sozusagen. Es gibt Verletzte, es gibt die große Problematik, wie entkommt man einem bösen Diktator, also einem bösen Kaninchen. Und auch ganz wichtig in diesem Buch ist das Thema Tod. Tod, Verlust und Schmerz. Ich finde, es ist ein Buch, das Jugendliche ab 14 wunderbar lesen können, weil es auch sehr spannend ist, ja, unterhaltsam. Aber ein klassisches Kinderbuch, als das es früher gegolten hat und Adams hat für seine beiden noch sehr jungen Töchter damals geschrieben, würde ich dieses Buch nicht halten. Es ist ein Buch für junge Erwachsene und Erwachsene.
Und du hast es schon angedeutet, aber warum lohnt es sich, das Buch zu lesen?
Erstens ist es natürlich sehr spannend, weil er bereits 1971 Richard Adams hingewiesen hat auf die Umwelt, also auf Tierschutz, auf Umweltschutz. Er war selber sein Leben lang Tierschützer, war Präsident der britischen Tierschützervereine. Und er hat immer darauf hingewiesen, dass die Natur durch den Menschen gefährdet ist. Also es ist ein sehr modernes Buch. Irgendjemand hat mal geschrieben, es ist der Vorläufer von ganz vielen Umweltschützergedanken. Gut, das ist über 50 Jahre her, dass das Buch herausgekommen ist. Außerdem ist es sehr, sehr spannend. Es ist sehr unterhaltsam. Und es hat wunderbare Charaktere, vor allem im Hazel, das große Kaninchen, und sein kleiner, schmächtiger Bruder Fiver, der eben die Gabe des sechsten Sinns hat. Also es ist alles drin. Fantasy, Abenteuer, Umweltschutz, Liebesgeschichte. Also es ist heute noch eine wirklich spannende, unterhaltsame und auch sehr anrührende Lektüre.
Also die erste Empfehlung von Margarete von Schwarzkopf. Unten am Fluss von Richard Adams in der Neuübersetzung von Henning Ahrens ist bei Uhlstein für 26,99 € erschienen und die Graphic Novel des Romans, die kostet 30 Euro. Ja, und unser zweiter Buchtipp ist ein Werk, das vor mehr als 700 Jahren erstmals erschienen ist und jetzt aufgrund des 700. Todestages seines Autors im kommenden Jahr wieder aufgelegt worden ist. Marco Polo, geboren 1254 in Venedig, veröffentlichte um 1298 seinen Reisebericht ins ferne Asien. Margarete, es gibt ja einige Legenden um dieses spätmittelalterliche Werk. Wie ist es denn entstanden?
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte und man hat ja auch oft gesagt, Marco Polo hätte das gar nicht selbst geschrieben, hatte auch nicht alleine geschrieben. Er saß nämlich im Gefängnis, sozusagen im Schuldturm von Venedig saß er ein, weil er eben als junger Kaufmann oder später als älterer Kaufmann nicht nur erfolgreich war. Und da hat er die Erinnerungen an seine ganz große Reise aufgeschrieben, die er gemeinsam mit seinem Vater Nicolo als junger Mann, also 20 Jahre zuvor, gemacht hat und die ihn in Welten geführt hat, die damals eigentlich noch nur von Legenden umgeben waren. Und wie genau das Buch entstanden ist, ist also italienisch, altfranzösisch, altitalienisch. Damals war Italienisch auch noch keine einheitliche Sprache. Da gab es ja Dialekte, venezianisch, florentinisch. Das sind alles auch schon so spannende Hintergrundgeschichten dieses Werks, Il Milione, das ist auf Deutsch die Wunder der Welt.
Und was ist das Bemerkenswerte an diesem Werk, das jetzt in einer neuen Bearbeitung vorliegt?
Es ist ein ganz großer Reisebericht. Im Mittelalter neigten die Leute dazu, Reiseberichte zu schreiben, weil nun Reisen war ja nicht so das Alltägliche, was man gemacht hat. Und dieser junge Mann kam zurück von seiner Riesenreise, vor allem Asien ist natürlich sein großes Thema, dann merkwürdige Länder, Kartei, wo man sagt, wo lagen die eigentlich, woher sind die? Und er hat dann eben alles aufgeschrieben, an das, was er sich erinnert, auch seine Begegnung mit Kublai Khan, dem damaligen Herrscher über China. Und das ist, wenn man es heute auch noch liest, es ist sensationell, was er da alles auf vielen hundert Seiten, damals noch vor der Erfindung der Druckerkunst, aufgeschrieben hat. Es war damals reich illustriert mit wunderschönen illuminierten Bildern. Also das ist ein großes Werk in seiner Zeit gewesen. Ja, und heute ist es wieder neu erschienen.
Und was hat denn die Menschen schon um 1300 an dem Werk interessiert? Wie ist es einzuordnen?
Zum einen, weil es natürlich sie entführt hat in Welten, die sie nie selbst gekommen wären. Wer reist schon von Italien oder Deutschland der damaligen Zeit, als man gerade noch Pilgerfahrten oder Kreuzzüge hatte, in das fernste Asien, wo es viele Mythen und Legenden und Sagen gibt. Also das hat alles Marco Polo in relativ kurzen Kapiteln wieder aufgegriffen, vor allem auch Sagen und Heldengeschichten aus dem Orient. Das war für die Leser faszinierend und außerdem knüpft dieses Il Milione an die alte Tradition der Ritterromane, die im Mittelalter sehr beliebt waren. Also ein Held zieht aus und erobert die Welt, rettet eine schöne Jungfer vor einem bösen Drachen oder was auch immer. Und in dem Fall war es eben wirklich die Geschichte eines jungen Mannes, der sich in unendliche Weiten, also heute würde man sagen Star Wars, entfernt und dort wirklich auch überlebt, trotz aller Gefahren, auch Menschen trifft, die ganz ungewöhnlich sind oder wie gesagt Kublai Khan, der Herrscher. Also allein das hat die Menschen damals schon, nachdem es am Anfang gar nicht so populär war, nach wenigen Jahren angefangen zu faszinieren. Das ist ein Bestseller geworden, auch in seiner Zeit.
Und wie sieht das heute aus? Sind denn die Schilderungen des jungen Venezianers für heutige Leser überhaupt noch interessant?
Sie sind sehr interessant, weil sie natürlich auch die Zeit widerspiegeln. Sie spiegeln natürlich auch Italien oder Venedig in dieser Zeit wieder 13. Jahrhundert. Und es ist natürlich auch letztlich eine Lektüre über, wie reist man. Es hat immer schon Abenteuerreisen gegeben und so weiter. Also es ist einfach heute noch modern, wenn man das liest, wie jemand seine Reisen, seine Abenteuer in verhältnismäßig kurzer, knapper, oft sehr sachlicher Form wiedergibt. Zwischendurch gibt es Kapitel, wo es geht dann um Mythen und Märchen sozusagen, aber immer wieder zum Punkt kommt und schildert, wie man von Europa aus dann mühsam übers Mittelmeer, dann tief nach Asien hinein. Und das hat bis heute seine Faszination durchaus behalten. Kein dünner Roman, also kein dünnes Buch, ist ja eigentlich eher ein Sachbuch. 600 Seiten, aber wirklich spannend, auch für uns heute noch zu lesen.
Also du klingst sehr, sehr begeistert. Was hat dich persönlich an dem Werk am meisten fasziniert?
Der Mut dieses jungen Mannes, aufzubrechen mit seinem Vater in unbekannte Gefilde, ist unglaublich spannend, weil, wie gesagt, damals gab es die Seidenstraße, es gab erste Handelswege. Und immer sind Menschen ja aufgebrochen, die Welt zu erobern. Und es gab in der Zeit ja auch die großen Seefahrer. Aber dass einer hauptsächlich über Land zieht, um ins ferne Asien vorzudringen, das ist sehr, sehr spannend. Und ich finde es wunderbar geschrieben. Es liegt jetzt auch eine sehr gute neue Übersetzung vor, die es auch einfacher macht, in die Welt des Marco Polo, also um 1300 einzudringen und auch etwas zu erfahren über die Mentalität und die Lebenssicht der Menschen im späten Mittelalter. Also es ist ein empfehlenswertes Buch und die neue Ausgabe ist auch sehr schön anzuschauen. Ich finde, man kauft oder man denkt ja oder liest auch immer mit den Augen, ob es schöne Bilder gibt oder ein schönes Cover. Ist in diesem Fall sehr gelungen.
Il Milione von Marco Polo, neu übersetzt von Elise Guignard mit einem Nachwort von Tilman Spengler, ist bei Manesse zum Preis von 45 € erschienen und Margarete von Schwarzkopf hat es uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, alles Gute und noch schöne Weihnachtszeit.
Gleichfalls, danke.